Ich danke dir, Herr, du liebst uns so sehr. Du liebst uns so sehr, Herr. Und das zu erfahren, ist das Größte im Leben. Was ist größer als diese Liebe Gottes? Dich zu erleben, Herr. Und dadurch verändert zu werden, Herr, durch diese Liebe. Und ich bete jetzt für das Wort, das du jetzt bringen möchtest, Herr, dass es auf gute Herzen fällt. Das sind alles gute Herzen hier, auf einen Herzensboden, der gerne hört. Und dass das, was du jetzt sagst, Herr, durch mich einfach, dass es Veränderung bringt in unserem Leben, so wie es in meinem Leben auch schon Veränderung gebracht hat. Ich danke dir, Herr. Amen. Ich möchte euch heute mal in ein Thema mit reinnehmen, wo ich selber große Veränderungen erfahren habe in meinem Leben. Und ja, bin mal gespannt, was es mit euch macht. Wie Gott mir Dinge gezeigt hat, ich die verändert habe und dadurch einfach wirklich vieles sich verändert hat, genau, in meinem Umfeld, in meinem Leben, in mir selber. Vor allen Dingen erstmal in meinem Gebetsleben. Und das ist auch das Thema heute, wie sich mein Leben durch Gebet wirklich verändert, ist das Thema. Ja, ich denke, jeder, der irgendwie Jesus schon mal erlebt hat oder betet, kennt ja Themen, wo man Gott irgendwie erlebt hat und richtig was passiert ist, aber auch vielleicht irgendwie nichts passiert ist. Oder Dinge, die nicht so gut laufen und nicht weggehen, bleiben. Ich möchte euch da mit reinführen. Es wird eine längere, sag mal, Einleitung geben. Ich möchte euch zum Thema hinführen, zum Thema Gebet. Und werde erstmal ein paar Dinge so erzählen, erklären, um was es mir geht, dass wir dann, wenn es zum Thema Gebet kommt, klar reingehen können. Ja? Also, es geht darum, dass wir als Christen ja in dieser Welt einen Unterschied machen wollen. Ja? Diese Welt, da gibt es halt das ganze Negative auch. Und wir als Christen wollen das nicht tun. Hier gibt es Hass, Zerstörung, Probleme. Und wir als Christen sagen ja, das wollen wir nicht, machen wir nicht mehr. Wir leben nicht mehr so wie diese Welt, sondern wir leben in Liebe. Wir leben in Liebe zueinander, miteinander, für die Menschen und wollen diese Liebe Gottes, die er in uns lebt, weitergeben an die anderen Menschen. Und aber irgendwie, wenn man sich so die Geschichte der Christenheit anschaut, sieht man ja auch im Namen Jesu sogar gab es Kriege, Macht, Zerstörung. Jüngst ja auch nicht dem Namen Jesus, aber es ist so, dass Christen ganz, es irgendwie doch nicht so ganz hinbekommen, die Christenheit. Einfach so diese Liebe zu leben. Und wenn man auf sein eigenes Leben schaut, sieht man ja auch, ja, mal klappt es halt so nicht, ne? Oder ist es nur bei mir so? Und wenn wir die Bibel aber uns anschauen, dann vermittelt die etwas Großes. Die vermittelt etwas von dieser absoluten Liebe. Die vermittelt etwas, man könnte es auch auffassen, als ein Verhaltenskodex. So ist der Christ, so soll er sein. Und das ist so praktisch, das so soll ich sein. Und wenn ich mein Leben mir angucke, merke ich, so bin ich eigentlich jetzt nicht wirklich. Und täglich scheitert man da drin. Ich komme später dazu, dass die Bibel das ja gar nicht so sieht, aber das kommen wir gleich dazu. Aber das Problem ist, wenn ich etwas so sehe, so soll es sein, und ich merke aber, ich bin nicht so, dann fängt man an, so Dinge so nicht preiszugeben. Dann bleiben die so im Verborgenen. Weil die anderen sind ja auch alle so frei, ich nicht. Und dann muss ich dann halt so ein bisschen, die bleiben bei mir. Die will ich auch nicht zeigen. Kommen dann so Sachen wie, man führt zum Beispiel ein Sonntagschristenleben und unter der Woche, Party, Alkohol, Frauen, Männer, was weiß ich. Ja. Großes Thema ist da ja auch Pornografie zum Beispiel, schräge Sexualität oder, ich habe den Satz aufgeschrieben, unter der Woche, Satansbraten, sonntags Lamm fromm. Und es geht um diese Dinge, die wir hier verstecken oder die der Christ versucht zu verstecken. Weil wenn man sie rausbringt, dann wirkt man so, als ist man nicht so ein perfekter Christ. Und es gibt zwei Arten, wie man mit diesen Verstecken umgeht. Das eine ist Selbstverdammnis, oh, ich bin so schlecht, das ist so schlimm, das, ich mache das immer noch falsch. Jetzt bin ich schon so viele Jahre Christ und immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Und je mehr man da reingeht, umso mehr wird dieses Herz noch verschlossen. Je mehr man noch in diese Selbstverdammnis reingeht, das ist wie so ein schlechter Samen, der größer wird, größer wird, größer wird und es gibt Schaden. Man wird krank. Man wird depressiv. Die zweite Art, die es gibt, ist, dass man, nee, bei mir ist alles in Ordnung. Das ist so, ich lebe als Christ total frei, rein, super und bei mir ist alles super. Bei mir mit dem Herrn ist auch alles in Ordnung, alles perfekt. Ja, ich bin der absolute Christ und man guckt sich die Dinge gar nicht an. Man blendet das wie aus und auch Bibelstellen, wo es vielleicht irgendwas, was weiß ich, Hassthema zum Beispiel oder was auch immer, überliest man einfach. Spielt alles keine Rolle. Bei mir ist alles in Ordnung. Und die Stellen, die werden einfach überlesen. So, das ist jetzt nicht so wichtig. Ne? Hauptsache, ich bin mit dem Herrn unterwegs. Das ist so die andere Variante. Aber auch das macht einen nicht wirklich frei, weil es bleibt weiter hier drin. Und da gibt es auch eine Bibelstelle, Sprüche 21, Vers 2, der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft auch, was in seinem Herzen vorgeht. Und egal, in welche Kategorie du dich da bewegst, durch dieses versteckte Leben, wenn das so ist, ja, herrscht im Herzen einfach oft Chaos. Verschlossenheit, Bitterkeit, auch anderen Menschen gegenüber. Und es ist wie so ein Nährboden, der immer schlechter wird, also es wird immer stärker und es kann zu diesen Krankheiten führen. Ja. Gut, was machen wir jetzt damit? Amen. Schöne Woche euch. Gute Predigt heute, oder? Nein, Gott hat eine Lösung. Ja, das ist nicht das, wie Gott es sieht. Das ist vielleicht, wie man sich fühlt, aber es ist überhaupt nicht, wie Gott es sieht. Das ist nicht das wirkliche Christenleben. Erstens, Christen müssen nicht perfekt sein. Unterstrichen, drei Ausrufezeichen oder vielleicht auch 2000 oder so. Ja, Christen müssen nicht perfekt sein und brauchen es auch nicht. Da gibt es überhaupt keine Erwartung. Irgendwie hat sich im Lauf der Christenheit reingeschlichen, dass das so sein soll. Aber das gibt es nicht in der Bibel. Das ist auch nicht Gottes Anspruch. Wenn wir alle perfekt wären, bräuchten wir Gott überhaupt nicht. Dann wären wir in Anführungszeichen Gott, weil es gibt nur einen, der perfekt ist. Wir wären vielleicht noch nicht Gott, aber wir bräuchten ihn auf jeden Fall dann nicht mehr. Und Gott hat es so irgendwie ausgesucht. Er hat sich Menschen genommen, die nicht perfekt sind. Und auch wenn man in die Bibel reinschaut, die ganzen Helden auch im Alten Testament, sie waren alle nicht perfekt. Auch im Neuen Testament, wenn man sich das anschaut, es ist dieses Idealbild, was man irgendwie haben zu müssen, das erreicht man ja eh nie. Und deswegen geht es darum nicht. Es geht eher darum, oder ich hole noch kurz aus, es geht nicht darum, ich muss perfekt sein. Es geht eher darum, ich nehme Jesus in mein Leben auf. Ich möchte, dass er mein Herr ist, dass er entscheidet über mein Leben, weil er hat bessere Pläne als ich, definitiv. Und dass ich ihm Nachfolge. Nachfolgen hat was mit Weg zu tun, oder? 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 Nachfolgen hat etwas mit Weg zu tun. Nachfolgen heißt, er zeigt mir etwas und ich gucke, dass ich das nachmache. Oder besser sogar mit ihm zusammen mache, ne, wenn man sich die Bibel ganz genau anschaut. Und er möchte nicht diese, ich habe es hier mal aufgeschrieben, diese halbgaren Christen möchte er nicht, die so, na, so, ne, so tun, als wären sie heilig oder so. Ja, das möchte er nicht. Und jetzt der krasse Satz, aber der ein Keller voller lauter Leichen ist, ja, das bringt halt gar nichts. Ja. Ich sage nicht, dass du so bist. Ne, aber das, wenn man sich die Christenheit anguckt, dann gab es das halt noch und noch. Ja. Ja, man tut sozusagen alles super und hinten drin im Keller sind die Leichen. Okay, und das ist, kann man sogar schon bei Paulus sehen, dass er auch irgendwie nicht am Ziel angekommen war. In Philipper 3, 13 bis 14 steht, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Also ich bin noch nicht am Ziel, ich habe es noch nicht ganz. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Und jage auf das Ziel zu, vielleicht bis dahin erstmal. Ich bin noch nicht am Ziel, sagt Paulus. Mach noch nicht alles richtig. Aber ich vergesse, was da hinten ist. Den ganzen Mist, den ich da gestern und vorgestern und letztes Jahr und vorhin und vergessen meint nicht, das ist aus der inneren Löcher, sondern ich lasse mich davon da nicht mehr bestimmen. Und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage auf das Ziel zu. Ich jage darauf zu. Ich lasse mich nicht mehr beeinflussen von diesem, ich bin nicht gut, ich kriege das nicht hin, sondern ich bin auf dem Weg, aber ich bin auch auf dem Weg. Ich bin auch auf dem Weg. Und ich werde dieses Ziel erreichen, ich strecke mich aus danach, das zu leben. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Da gibt es verschiedene Ansichten, wie man das auslegt. Manche sagen einfach, ich bekomme dafür einen Preis, wenn ich richtig gelebt habe, indem mein Leben sich verändert. Manche sagen auch, das ist das ewige Leben in Jesus gemeint. Spielt jetzt nicht so eine Riesenrolle. Ich denke, es ist das ewige Leben gemeint. Aber das ist nicht so das, um was es geht. Also, nochmal, wir sind alle unterwegs. Bitte nicht perfekt sein, zu versuchen. Schaffst du eh nicht. Ja? Da gibt es nur einen. Es geht darum, dass wir Nachfolger sind. Und echte Nachfolger. Da komme ich noch dazu. Da gibt es noch so eine Lüge im Leben der Christen. Irgendwie hat sich auch so diese Überzeugung eingeschlichen, ich kann auch nur zu Gott kommen, wenn ich perfekt bin. Wenn ich alles richtig mache. Wenn ich irgendwie Fehler habe, was falsch gemacht habe, dann muss ich mich irgendwie verstecken oder dann irgendwie geht das dann nicht. Das ist dann wie so eine Mauer. Und wenn ich erinnere mich als junger Christ, wenn ich etwas falsch gemacht habe, vielleicht auch irgendwas Größeres, ich war mal richtig motzig oder sowas, dann gab es wirklich Tage, manchmal sogar Wochen, wo ich mich nicht getraut habe, zu Gott zu kommen. Ich habe vielleicht auch mal so gebetet, aber das war dann wie so, ich konnte mein Herz nicht öffnen. Weil mein Herz wie verschlossen war, weil ich dachte, ich habe Schuld. Völlig falsche Theologie, aber auch ich wusste es vielleicht auch richtig, weil wir wissen ja, Gott hat uns diese Schuld vergeben und wir können zu Gott kommen, um uns reinzuwaschen. Das wusste ich alles schon. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich kam da nicht dran. Und da war wie eine Mauer. Und das ist so das Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Gebetsleben. Kannst du ja einfach mal auf dein Gebetsleben schauen. Wie sieht es denn aus? Man fängt an, wie solche Schlangenlinien zu fahren. Wenn im Gebet, oh Moment, mein Hass, das geht jetzt nicht, dann fahre ich mal drum herum. Dann beten wir jetzt mal weiter und danke Herr, dass du dich um sie kümmerst, dass du, ja, ich bin zwar total genervt von ihr, ja, das ist total schlimm. Aber wenn du sie veränderst, dann geht es mir besser. Also bitte, ich segne sie und ich bitte dich. Ja, man guckt nicht auf sein Problem. Das bringt man auch dem Herrn nicht, sondern man betet wie drumherum und er fährt dann im Leben Schlangenlinien drumherum, anstatt einfach mal zu sagen, Herr, ich bin so stinksauer. Es nervt mich so total gerade und ich weiß, es ist nicht richtig und so weiter. Da kommen wir ja noch dazu. Wir fangen an, uns zu verstecken. Man spricht praktisch nicht mehr über das Eigentliche, sondern man spricht drumherum und dann wird diese Mauer größer und größer und dann kommen diese Verstecke innen drin, wie ich es am Anfang gesagt habe. Es wird stärker und stärker und man kriegt es nicht mehr weg und kommt halt in Depression, was auch immer, Hass, Wut rein. Die Gefahr besteht. Jetzt kommen wir mal zu der nächsten Bibelstelle. Johannes 4, 23 bis 24. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter, also ich möchte ein wahrer Anbeter sein, das ist mir total wichtig, ja, den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter, die in Geist und in Wahrheit anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Wir beschäftigen uns oft mit dem im Geist anbeten. Wir haben Körper, Geist und Seele. Da möchte ich jetzt gar nicht reingehen, das wäre jetzt einfach zu viel. Mir geht es darum, in Wahrheit anbeten. Wir können mit Gott nicht mit Fake News kommen. Geht nicht. Wir können zu Gott nur in Wahrheit anbeten. Echt. Diese Schlangenlinien bringen da nichts. Wir können zu Gott nur kommen mit wirklich, so geht es mir, so bin ich. Ich komme, wie ich bin. Er sucht, genau die sucht er, die einfach echt sind. Auch mit Fehler. Die einfach so sind, wie sie sind. Einfach zu sagen, ich bin so. Das habe ich, das Päckchen habe ich jetzt hier. Das bringe ich dir. Hier ist mein Hass. Da ist er. Ich komme mit meinem Hass zu dir. Und das macht einen entscheidenden Unterschied. Denn Johannes 8, 31 bis 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die macht euch frei. Das heißt, ich bringe in meinem Hass, das ist jetzt erstmal meine Wahrheit, aber da ist noch eine Wahrheit drüber, nämlich Gottes Perspektive darüber. Er sieht mein Leben anders, als ich es sehe. Er sieht meinen Hass, aber er möchte da etwas verändern. Und er sagt, ich habe eine andere Wahrheit. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, in dem, was Gott sagt, in dem, was die Bibel sagt, wenn wir da drin bleiben, das ist das Versprechen, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, dann, wenn ich da drin bleibe, dann bin ich der Jünger, der Nachfolger, der geht. Ich gehe da hinterher mit ihm zusammen. Und wenn ich in diesem Wort bleibe, dann werde ich die Wahrheit erkennen, werde merken, oh, hey, die Wahrheit über mich ist, ich muss nicht mehr hassen. Die Wahrheit über mich ist, da ist Liebe. Wir kommen da noch, ich werde euch das noch genau zeigen. Und das macht mich frei. Aber es muss Wahrheit sein. Es muss echt sein. Das ist die Bedingung. Sonst no. Sonst keine Freiheit. Und nochmal, ich noch mal einen Schwenk zurück. Am Anfang ging es darum, ich muss perfekt sein. Das war ja am Anfang das Thema. Und ich weiß nicht, wie du das liest. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Mit einem perfektionistischen Kopf, Gedanken, mit einer perfektionistischen Haltung, denkt man, das kriege ich ja nie hin. Ich bleibe doch nie immer im Wort. Bleibe ich doch nicht. Kriege ich ja nicht hin. Ich bin schlecht. Jetzt kommt, dann kann man gerade wieder in dieses alte Thema, ich bin schlecht, ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht, ich bin so. Ne? Direkt wieder da rein. Aber bei dem bleibt, geht es nicht um Perfektion, es geht um eine Haltung. Es geht darum, dass ich praktisch bleibe, nicht wieder komplett wegrenne, nicht, sondern ich gehe hinterher, ich gehe mit ihm zusammen und ich bleibe in seinem Wort. Und Gott will ja nicht diesen Perfekten. Als er dich ausgesucht hat, wusste er, dass du Fehler machst. Er wusste, dass du auch manchmal völlig falsch läufst und ich auch. Er wusste das. Er hat dich trotzdem ausgesucht. Otter. Otter. Ja, dich hat er ausgesucht. Alle, jeden Einzelnen. Zwar bestimmt, nicht nur so zu, naja, so, ne, machen wir mal, ne, das ist so, ziehen wir mal lose, genau, alle Menschen auf der Erde sind lose und jetzt ziehe ich mal, nup, ah, da habe ich dich, ach, ne, noch einen, nein, er hat jeden Einzelnen, komplett einzeln, er hat sich gedacht, oh, den will ich, mit allem, was er ist, den will ich, mit allem. Ich will alles von ihm haben, nur eins will ich nicht perfekt. Eins will ich nicht perfekt. Das ist absolut, nein, das will ich nicht. Wenn wir aber jetzt diese Wahrheit verbergen, dann lassen wir diesen Teil unseres Herzens verschlossen. Das ist so ein bisschen wie bei Adam und Eva. Wir verstecken uns. Und als sie praktisch diese Entscheidung getroffen hatten, von dieser Frucht zu essen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dann gingen ihnen die Augen auf, sie sahen, dass sie nackt waren und sie versteckten sich. Und sie haben sicherlich auch gemerkt, ey, wir haben, also ich glaube, wir haben echt was verbockt, wir haben was falsch gemacht. Sie versteckten sich und Gott ruft, Adam, wo bist du? Der wusste, er kannte alles, er wusste, wo er war, ganz sicher. Und genauso spricht er auch zu uns, zu diesem Teil des Herzens, den wir verschließen. Wo bist du? Und er fordert dich und auch mich auf, gerade heute. Öffne dein Herz. Öffne es. Ich kenn's doch eh schon, sagt Gott. Ich kenn's besser als du. Aber nur die Wahrheit, indem sie rauskommt, macht frei. Wo bist du? Du brauchst dich nicht verstecken. Und ich danke dir, dass du da was vorhast, dass du die Herzen berührst und dass du einfach zeigst jetzt, wie wir in diese Freiheit reinkommen können, in dieser Wahrheit. Wie du es mir gezeigt hast. Ich war im Urlaub gewesen und da hat Gott mit mir über mein Gebetsleben gesprochen. Und er hat mir einen Plan gegeben. Er hat mir gezeigt, hey, so, wenn du das so tust, dann wirst du in diese Freiheit reinkommen. Und das ist das eigentlich genau, was ich euch gerade zeige. Das Erste ist, sei wie du bist. Ja? Und dann geht es darum, Römer 12, 1 und 2. Das sind die zwei Bibelverse, die ich bete. Und ich möchte es euch einfach mal zeigen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Ich habe noch eine andere, weil das ist jetzt der zentrale, darum geht es heute, dass dies die zentrale Bibelstelle ist. Und habe noch die Neue Leben Übersetzung, weil Gott so barmherzig ist. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, ihr Schwestern braucht jetzt nicht mehr zuhören, oder doch, vielleicht doch, ja, macht vielleicht doch auch Sinn, fordere ich euch nun auf, liebe Geschwister, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Also ein Dienst für Gott ist, wenn wir unser Leben ihm hingeben. Ein Opfer. Ich, ja, das bedeutet letztendlich, mach du mit mir, was du willst. Und das ist der erste Teil meines Gebetes. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben das Beispiel Hass gehabt. Ich komme mit totaler Wut, komme dahin zu Gott. Und früher hätte ich vielleicht drumherum gebetet. Kümmere dich um sie, segne sie. Und wir haben mit dem gleichen Gefühl wieder rausgegangen. Und nichts hätte sich verändert, weil wahrscheinlich, wenn ich die Person das nächste Mal getroffen hätte, wumms, hätte ich hinterhergeschlagen. Jetzt gebe ich mich erstmal hin. Jetzt sage ich erstmal, okay, Herr, du, es geht hier um dich. Du hast einen besseren Plan. Du bist gut, du bist groß. und ich gebe ihm das ab. Ich sage, Herr, du entscheidest. Es geht praktisch um eine Entscheidung, mich hinzugeben. Die zweite Bibelstelle, also direkt danach, Römer 12, 2, ich meine, die meisten kennen sie ja, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, nicht wie diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Auch da habe ich wieder die Neue Leben-Übersetzung. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Punkt erstmal. Wir haben das ja die ganze Zeit schon benannt. Wir als Christen wollen einen Unterschied machen. Und doch passiert es mir ja in meinem Alltag, wir reden hier ganz viel von Gefühlen, dass meine Gefühle einfach nicht so sind, wie Gott es möchte. Und Gott sagt zu mir, die ganze Welt sagt vielleicht, meine Arbeitskollegen, was weiß ich, ja, so wie ich das ist in Ordnung, muss man halt mal brüllen mit den Kindern, muss man halt mal richtig schimpfen mit dem Partner, da muss man halt mal Grenzen ziehen. Das ist das, was wir gelehrt bekommen. Und jetzt geht es aber darum, Moment, das ist nicht mehr, wie ein Christ leben soll, darf, kann. Okay, das heißt, das hat Gott jetzt nicht für mich vorgesehen, oder? Geht irgendwie um was anderes. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Okay. Denke ich anders, werde ich in einen neuen Menschen verwandelt. Ja, wie? Warum? Weshalb? Weil, wenn ich anders denke, handle ich anders. Ich empfinde anders. Wenn mein Hass weg ist, bin ich frei, oder? Absolut. Wenn dann nicht noch die ganzen anderen Dinger wären. Aber wenn die weg sind, bin ich noch freier. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und in seinem Willen vollkommen entspricht. Gott liebt das Gute. Das, was gut ist. Was ihn freut und seinem Willen entspricht. Also ich schaue mir jetzt nicht das alte Denken an, sondern ich mache einen geistlichen Check-up. Ich bete und ich gucke. Ich gucke mir vielleicht die Woche an, den Tag an, den letzten Tag an und merke, oh, okay. Das sind jetzt nur Beispiele, die mich jetzt vielleicht gar nicht betreffen. Da hatte ich Neid, da hatte ich Wut. Da hatte ich sexuelle Fantasien, da hatte ich. Jetzt nehme ich mir eine Sache und bring die zu Gott. Ich sage, das ist der Punkt. Und es geht nicht um Schuld, sondern es geht um Heilung. Ich rede da ganz normal mit dem Herrn drüber. Ganz normal. So ist es. Das ist es. Ich jammer auch nicht. Ich gehe auch nicht auf die Knie und sage, es tut mir so leid, dass ich so bin. Nein. Es geht darum, meine wirkliche Identität, das, was Gott sagt, wie ich bin, abzuholen und da diese Veränderung zu erfahren. Es geht um Gefühle. Und dann schaue ich mir an, wie sieht Gott das? Ich bin in einem Austausch. Gott redet mit mir und er sagt mir dann, sehe es so. Es ist ein Tausch. Und ich merke auf einmal, wie diese Kraft mich verändert, wie das, was Gott über mich sagt, verändert. Vorher war ich vielleicht stinksauer und ich merke, wow, da kommt was Neues. Da kommt jetzt Freude, weil ich merke, nee, das brauche ich nicht mehr. Und dann führt er mich zu Bibelstellen. Und das kann man auch mit einer Konkordanz total gut machen. Man merkt zum Beispiel, Ärgernis, ich bin sauer und dann gibt man mal Wut ein und guckt, was dann die Bibelstelle sagt. Also mir geht es halt so, dass Gott mir meistens einfach wirklich schon irgendeine Sache, die ich schon kenne, aber man kann das auch mit einer Konkordanz machen. Und ich habe euch einfach mal eine mitgebracht. Da will ich mal kurz, ich will euch mal kurz zeigen, wie ich das bete. Ja? Epheser 4, 20 bis 32. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Christus, in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Okay, Moment. Ja, ich habe den alten Menschen abgelegt. Dieses alte, was, ne, das, diese stinke Wut habe ich abgelegt. Nicht den stinke Menschen. Die stinke Wut habe ich abgelegt. Diesen alten Menschen, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Ja, stimmt, das war so. Dann gegen, ich werde erneuert in dem Geist meiner Gesinnung und den neuen Menschen habe ich angezogen. Als ich Jesus in meinem Leben aufgenommen habe, habe ich ihn angezogen. Und das spreche ich aus über mich, über mein Leben. Ich sage, das ist so. Und schon merke ich, wow, besser. Schon besser. Stimmt, eigentlich bin ich ja so. Der nach Gott geschaffen ist und wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab. Okay, vorhin habe ich noch gelogen im Streit mit irgendjemand und redet Wahrheit. Nein, ich entscheide mich jetzt, Wahrheit zu reden. Ich gucke mir das nicht mit diesem Schuldperspektive oder mit diesem Falsch oder Leistung, sondern ich gucke mir das mit meiner Identitätsperspektive an. Ich entscheide mich jetzt, die Wahrheit zu reden. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Genau, ich kehre um. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung. Da kann man sich für entscheiden, damit es dem Hören Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes und sagt, ich betrübe dich nicht. Und wo ich dich betrübt habe, da tut es mir leid. Ich kehre um. Mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Und jetzt eigentlich die Stelle, wenn ich wütend bin, die kommt ganz oft. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei oder sind von euch weggetan. Und das spreche ich aus. Von mir, ich bete das dann, von mir sind alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung, die ist weggetan nun. Samt aller Bosheit. Ich aber entscheide mich, dass ich gütig bin, mitleidig. Und dann, ich vergebe, so wie Gott in Christus auch mir vergeben hat. Und wer glaubt, dass das nicht nur Psychologie ist? Ich. Das sind jetzt drei Leute. Ihr anderen nicht mehr. Es ist nicht Psychologie. Es ist der Heilige Geist, der wirkt. Es ist der Heilige Geist, der wirkt. Es ist nicht irgendwie, ich mache ein bisschen so, ne, mein Gehirn ein bisschen verändern und so, sondern das ist der Heilige Geist, der wird. Das, was Gott für mich hat, das nehme ich in mein Leben auf. Die Wahrheit macht mich frei. Und damit ist es noch nicht fertig. Jetzt schaue ich mir das nochmal genau an, die Situation, in der ich vielleicht gerade gesteckt habe, die ich jetzt dadurch irgendwie in meinem Herzen bereinigt habe. Jetzt, die das Reinigen der Stromseminar gemacht haben, die werden jetzt wissen, was ich jetzt meine. Jetzt heilige ich das. Das bedeutet, vorher war es so, dass ich mich um diese Sachen irgendwie in Anführungszeichen gekündigt habe. Ich habe gedacht, ich muss da jetzt mal nur Streit machen und sonst was. Und jetzt sage ich, Gott, kümmere du dich darum. Kümmere du dich darum, ich krieg's nicht hin. Ich kriege das vielleicht jetzt hin, indem ich jetzt mit Liebe rede, aber die ganze Situation kann ich aus meinem Ich raus, ja, du durch mich ja, aber ich alleine kann es nicht ändern. Das heißt, ich gebe dir das komplett an, alles, was da mein Willen nochmal ist, ich gebe es dir ab, kümmere du dich darum. Und dann der letzte Punkt, was soll ich jetzt damit machen? Soll ich mich entschuldigen? Soll ich ein kleines Gespräch machen? Da gibt es viele Beispiele. Ja? Wenn der Anfangsding ist, du suchst einen Job, hast Angst, da reinzugehen, bearbeitest diese Angst zum Beispiel im Gebet. Geht ja ganz genauso. Geht nicht mal um Personen, eine Situation. Was soll ich jetzt machen? Dann zeigt dir Gott, wie du da reingehst und wie du da in innerer Kraft im Heiligen Geist stehst und einfach ganz locker bist. Und dann entscheidest du dich, da reinzugehen. Egal welche Situation du hast, die dich irgendwie herausfordert, wenn du da durchgehst, wirst du das erleben. Es war jetzt ein bisschen theoretisch, Aber ich werde es euch jetzt an einem Beispiel noch zeigen, ja, zum Abschluss. Ich zeige euch da jetzt nochmal die vier Punkte, die es da gibt. Also erster Punkt, Gott in Wahrheit hingeben. Das heißt, Römer 12, 1, wie ich das gezeigt habe, ich ermahne euch, die Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Erster Punkt, ich entscheide mich, in Wahrheit mich hinzugeben. Zweiter Punkt, ich erneuere meine Gedanken. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich erneuere mein Denken, indem ich die Lüge rausschmeiße und die Wahrheit reintue. Dritter Punkt. Ich verlasse meinen eigenen Weg. Das, was ich vorher gedacht habe, was richtig wäre, lasse ich komplett los. Ist ja nicht immer, dass alles falsch ist, aber ich lasse es los und sage, Gott, entscheide du darüber. Und die vierte Geschichte, ich frage Gott, was ich jetzt machen soll. Ich möchte euch das mal an einem Beispiel zeigen. Ich mache das letztendlich täglich. Auch zwischendurch. Man stellt sich jetzt so die stille Kammer vor und ich bete da eine Stunde, aber das geht manchmal einfach wirklich, ich merke irgendwie, ich gehe in eine Situation rein und ich merke Feuer. Oh, und dann mache ich einen Check-up. Dann merke ich, oh, ich habe jetzt gerade Angst. Oh, nee, Herr, du entscheidest. Oh, was ist jetzt mit der Angst? Was sagst du mir? Ah, du hast mir Mut gegeben. Ah, du hast mir Kraft gegeben. Ich entscheide mich, in der Kraft zu gehen. Und Herr, danke, dass du dich kümmerst. Eine Minute, nicht mal. Ja, aber bei größeren Sachen natürlich zu Hause, im Gebet und sonst wie. Aber das ist auch etwas für den Alltag. Ich brauche das im Alltag eigentlich ständig. Diese vier Punkte. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel, wie sich wirklich eine Situation komplett gedreht hat dadurch. Ich hatte, schon ein bisschen länger her, gab es eins meiner Kinder und ich hatte wirklich immer Stress mit dem Kind. Und wir sind immer aneinander gerasselt und es hat immer gekracht und eigentlich ganz, ganz schnell sogar schon. Und wir sind beide sehr schnell wusch, hochgegangen. Also ja, man kommt die Tür rein, räumt auf, ich will nicht aufräumen. So, ja, und schon war ich auch oben. Und das war irgendwie, es hat nicht aufgehört. Und Schlangenliniengebet, Herr, kümmere dich, das Kind muss sich ändern, das muss sich ändern. Und ich danke dir, Herr, dass es sich ändert. Und dann, ja, so, Schlangen, gar nicht mich selber angeguckt. Und irgendwann waren wir, Antonella und ich, dann auch im Gebet und haben diesen ersten Punkt gemacht. Herr, wie ist das? Zeig uns, was ist jetzt wirklich dran? Der erste Punkt. Kümmer du dich darum. Ich gebe mich dir komplett hin. Du machst da, was du willst. Dann der zweite Punkt. Ich habe ihm meine Wut gegeben. Ich habe gesagt, das macht mich wirklich sauer. Und dann habe ich aber auch gemerkt, oh, das ist nicht so, wie ich als Christ sein soll. Vorher habe ich das ausgeblendet. Habe das aber gemerkt, so soll ich als Christ nicht sein. Es ist nicht gut, so zu sein. Und habe darüber Buße getan, über meine Wut. Und habe dann aber auch gemerkt, ich muss dem Kind erstmal vergeben. Hat ja auch was gemacht. Hab vergeben. Und dann hat Gott mir offenbart, dass ich eigentlich durch mein Verhalten mein Kind in eine Sackgasse gedrängt habe. Und dass das Kind gar nicht mehr rauskam eigentlich, weil das wie so eine, es immer da drin gesteckt hat. Und es ist ja, wenn es sich wirklich so betrachtet, logischerweise meine Verantwortung, ich bin der Vater, etwas zu ändern und nicht in erster Linie erstmal das Kind. Sondern ich habe die Verantwortung und über mein Kind und ich kann ja nicht erwarten, erst du und dann ich. Ich bin da ja auch, ne, ich bin da auch ein bisschen reifer als das Kind, auch in solchen Dingen, sollte man mehr glauben. Ne. War aber nicht so, aber ich habe es gelernt. Und Gott hat mir gezeigt, dass ich wirklich durch mein Verhalten die Situation einfach total verschlechtert habe, indem ich Sätze gesprochen habe. Der ist so, die ist so. Und das vielleicht noch nicht mal mit dem Kind, auch manchmal. Immer das, immer das, aber auch mit meiner Frau zusammen. Und das sind ja auch Festlegungen, die sich irgendwie in dieser geistlichen Welt die Kinder in wirklich eine Sackgasse bringen. Jeden Menschen, bei dem er das macht. Also habe ich Buße darüber getan. Dann kam der dritte Schritt, die eigenen Wege verlassen. Ich habe gesagt, Gott, kümmer du dich darum. Bitte, kümmer du dich darum, mach, dass das jetzt richtig läuft. Und ich habe gemerkt, der Feuer war schon der Riesenkloß, den ich hatte. Diese ganze Wut war komplett weg und ich habe wieder diese Liebe spüren können. Ja? Und dann habe ich das Kind einfach abgegeben. Ey, ich danke dir, du kümmerst dich darum. Du kümmerst dich um dieses Kind und du ja, wirst es so machen, dass es auch charakterlich das, was einen ja gestört hat, sich so verändert. Nicht ich, du Herr. Und als letzter Punkt habe ich ihn gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Und dann kam ganz klar, entschuldige dich. Logischerweise. Es war morgens gewesen und es ist wirklich kein Scherz. Das Entschuldigen kam später, es kam erst gegen Abend, glaube ich. Ich habe das schon ein bisschen länger, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Aber das Kind kam anders aus der Schule zurück. Es kam und ich habe bewusst erstmal geguckt, wie ist das, weil das ist nicht das einzige Mal, das ist mehrfach passiert. Das Kind kam aus der Schule, kam, hallo Papa, tatsächlich in die Arme gefallen und es war vom ersten Augenblick an komplett alles weg. Alles komplett, alles, was irgendwie Stress, irgendwie Reibereien war, komplett verschwunden. Und deswegen heißt meine Predigt, wie sich mein Leben durch Gebet wirklich verändert. Deswegen heißt sie so. Weil das verändert wirklich nicht nur mich, sondern mein Umfeld. Das verändert alles. Aber wir müssen echt sein. Wenn ich mit dieser Echtheit nicht zu Gott gekommen wäre, mit der Wahrheit, ich bin so, wird sich nichts verändern. Hätte sich nichts verändert. Und so geht es uns allen, nicht nur bei mir, sondern so geht es dir auch. Wer zu mir kommt, sagt der Herr, der muss in Geist und in Wahrheit kommen. Der Herr sucht sie, die das tun. Und die Frage ist, wo stehst du? Wo stehen wir, Gott im Weg? So wie ich da. Mit deiner Haltung. Wo sagt Gott, hey, da möchte ich Reinigung reinbringen, Heilung reinbringen. Wo gibst du vielleicht anderen die Schuld? Vielleicht haben sie Schuld. Das ist nicht die Frage, ja. Aber wir müssen zuerst bei uns schon schauen. Wo sind deine Gedanken, nicht Gottes Gedanken? Vielleicht sind es auch Gedanken über dich selber. Vielleicht bist du irgendwie in Selbstverdammnis und sagst, ich bin schlecht. Wo? Auch da, genau das Gleiche. Möchtest Gott durch Wahrheit ersetzen. Aber benenne es. Geh zu Gott und sag, ich fühle mich so schuldig. Und Gott hat eine Antwort darauf. Und er wird es offenbaren. Gott möchte uns so, wie wir sind. Und er möchte keine perfekten Christen. Er möchte uns von unseren Anspruchsgedanken lösen, die wir selbst an uns haben. Diese überzogenen Erwartungen, die wir selbst irgendwie bringen. Und er möchte uns zu Nachfolgern machen. Ja, und das kann ich wirklich versprechen. Wenn wir das tun, werden wir Freiheit erleben. Und wir haben ja diese vier Punkte. Ich möchte sie kurz nochmal sagen. Erst Gott in Wahrheit begegnen. Dann zu Gott kommen. Die Gedanken erneuern. Durch einen Tausch, dann sich entscheiden, diese eigenen Wege zu verlassen, des Heiligen, und dann die Frage, was soll ich jetzt damit tun? Und wenn ihr das möchtet, würden wir das gerade jetzt einfach mal tun. Ich würde vorschlagen, wir spielen einfach mal ein Lied und dann kannst du dich mal selber sortieren. Du musst das jetzt hier nicht vorne im Mikrofon machen, keine Angst. Es geht eher darum, wirklich mit Gott zu sprechen und zu gucken, Herr, Wo habe ich was im Verborgenen? Wo ist mein Herz verschlossen? Wo habe ich Gefühle, die ich bis jetzt nicht dir gezeigt habe? Und dann die Wahrheit zu empfangen. Und ich würde jetzt euch, wenn ihr möchtet, ne, total freiwillig, mit euch in dieses Gebet einfach mal reinführen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie ich das jetzt mit euch bete. Ich würde es vorbeten und ihr könnt, wenn ihr wollt, es nachbeten. Vater, ich komme zu dir und ich gebe mich dir ganz hin. Ich gebe mich dir echt hin. Mit allem, wie ich bin. Mach du mit mir, was du möchtest. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Jetzt kannst du einfach in deinem Herzen schauen, welchen Punkt, wo ist etwas, wo ich mein Herz verschlossen hatte. Irgendeine Wut über einen Menschen, Ängste, was auch immer es ist, Dinge, die du tust, die du denkst, die sind nicht gottgemäß. Schau dir diesen Punkt an. Und jetzt bet mir, Herr, ich bringe dir diese Sache. Und ich empfange jetzt eine Antwort. Jetzt kannst du nämlich sehen, wie sieht Gott das? Was denkt Gott darüber? Ja, was denkst du darüber? Ich merke, wie der Herr mich noch zu was drängt. Du nimmst nochmal diese Sache und sagst, Herr, ich gebe dir das ab. Du kannst auch die Hand heben, einfach in den Himmel. Du kannst es nehmen und kannst sagen, Herr, ich gebe es dir ab. Diese Situation, diese Probleme, ich gebe es dir ab. Und ich empfange deinen Willen. Wenn du möchtest, empfange es, empfange den Willen Gottes, empfange das, was Gott darüber für dich hat. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Wir haben den eigentlich schon vorgezogen, aber ich möchte es nochmal tun. Ich heilige diese Situation. Bete es nach einfach. Ich heilige diese Situation, das Problem. Du weißt ja, um was es geht. Bete es einfach mit, wenn du möchtest. Ich heilige es. Ich gebe es dir ab. Kümmere du dich darum. Ich habe es nicht hinbekommen, aber du schaffst es. Und jetzt zeigst du mir bitte, Herr, was soll ich jetzt tun? Was ist noch mein Job in der Situation? Danke, Herr. Amen.